Hallo, willkommen zum Krachfink-Podcast. Hier ist Johanna K. und
Johanna B.
Von Wenn einer lügt, dann wir.
Shoutouts an Nadine.
Shoutout zurück an die Ladies vom Label Ladies and Ladies. Die beiden haben eine Platte gemacht, Ironie oder Schicksal. Damals war noch die Schlagzeugerin Mel P. mit dabei. Wir quatschen jetzt darüber, was ist auf der Platte drauf, warum, was wollt ihr uns damit sagen? Viel Spaß damit. Ganz offiziell, herzlich willkommen, Johannes. Ihr seid die dritte Band, die jetzt zum zweiten Mal beim Krachfink.de Podcast ist. Wobei ihr ja zum ersten Mal in eurer Funktion als Label-Bossinnen von eurem Label Ladies and Ladies zu Gast wart. Und heute geht's um eure Band Wenn einer lügt, dann wir. Und gleich zu Anfang, wo und was ist mit Mel P?
Oh. Wir haben ihr erstmal ihren Namen im Pressetext falsch geschrieben, hat sie uns nach einiger Zeit jetzt erklärt. Es heißt Mehl mit H, M-E-H-E-L.
Ach so.
Und Mehl hat die Band verlassen, aus Gründen.
Aus diesen Gründen wahrscheinlich.
Ja, also das ist zu viel, um das in diesem Podcast zu erklären, vielleicht.
Aber habt ihr schon Nachfolge? Habt ihr schon für Nachfolge gesorgt? Gibt's schon jemand, der den Platz ausfüllen kann?
Es gibt heiße Kandidatinnen, also eine heiße Kandidatin.
Linda, wenn du das jetzt hier hörst, du bist in der Band, wenn du möchtest. Also wir hoffen das sehr.
Was muss man denn machen, damit man zu euch in die Band kommt? Muss man in erster Linie mal gut drauf sein oder geht's auch wirklich ums Spiel?
Man braucht unglaublich viel Zeit, Commitment, man muss die Mucke gut finden, so ein bisschen sein Shit together haben und halt Schlagzeug spielen können.
Ja, aber es muss auch wirklich auch menschlich matchen, ne? Also ich glaube, dass das eine der wichtigsten Komponenten ist, dass man eben, weil man viel Zeit miteinander verbringt, dass das Bock macht, dann auch viel Zeit miteinander zu verbringen.
Wie viel Zeit verbringt ihr denn miteinander? Man hört es immer so oft. Seht ihr euch wirklich täglich? Ist es so bei Bands? Oder man hat täglich Kontakt, sagen wir es mal so?
Also Johanna und ich wohnen ja auch zusammen.
Ja gut.
Also wir haben wirklich sehr viel Kontakt. In dem Fall, da wir jetzt gerade in der Phase sind, ein neues Bandmitglied sozusagen einzuarbeiten und sich aneinander zu gewöhnen, verbringt man auch viel Zeit. Also ich glaube, wir waren jetzt ein paar Mal echt viele Stunden zusammen im Proberaum. Also dann so 8 Stunden am Stück, anstatt so wie sonst dann vielleicht so 2, 3, weil man natürlich auch irgendwie viel Stuff to do hat dann halt. Ja.
Ich habe jetzt hier eure Platte liegen, über die wir heute quatschen. Und als ihr mir die zugeschickt habt, war ich erst dachte ich, hä? Wieso steht denn da vorne der Text drauf? Ich dachte, es wäre so eine spezielle Pressesache. Aber dann habe ich gesehen, nee, ihr habt das ganz geschickt gemacht. Ihr habt den Text quasi so außen auf die Hülle drauf gedruckt. Das ist ja, es gibt nur eine Version, ne? Von der Platte. Oder habe ich jetzt eine besondere?
Nee, ne? Nee, das ist das Design, für das wir uns entschieden haben.
Und das fand ich schon mal richtig geil, dass ihr da so Wert drauf gelegt habt. Wenn man die Platte rausholt, dann finden sich die Farben Orange und Blau wieder. Das sieht aus wie so ein ja orangefarbenes Gesprenkel auf einer durchsichtigen Platte, die ist noch nicht mal weiß. Ich würde sagen, die ist fast durchsichtig. Da habt ihr jetzt Wert drauf gelegt, dass die Platte auch gut aussieht, ne?
Ja. Also wir hatten Hilfe von Juliane Hohlbaum, die hat schon mehrere Plattendesigns gemacht und auch mal eine wissenschaftliche Arbeit.
Ja, quasi. Sie hat ihre Masterarbeit über das perfekte Plattencover geschrieben. Und so sind wir über sie gestolpert und haben sie dann direkt angerufen und mal kurz gepitcht, dass wir ein Plattencover brauchen. Und sie hatte Bock drauf und hat uns dann unter anderem dieses Design vorgeschlagen und das dann geworden.
Cool, das war jetzt Zufall. Aber ich hatte jetzt irgendwie wirklich gleich den Eindruck, da hat sich irgendjemand so auf einer ganz anderen Ebene Gedanken gemacht, weil es erscheint mir, ich kenne mich da nicht so aus, was da die Kostenunterschiede sind, aber es erscheint mir die bestmöglichste Version zu sein, um was noch kostengünstig herstellen zu können, wo du aber noch alles mit dabei hast, ne? Weil normal hättet ihr ja noch ein Inlay gebraucht mit dem Text drauf und dann nochmal ein Bild für die Rückseite und so hat man irgendwie alles schön parat. Das fällt sofort auf. Also sehr, sehr schön. Schon alleine wegen der Optik lohnt sich das. Und Texte dabei, finde ich auch immer gut. Ist es euch auch wichtig, dass die Leute wissen, was ihr singt?
Voll, also das war so ein bisschen mein Argument, warum wir uns für dieses Design entschieden haben, weil die Texte einfach eine Riesenrolle spielen, also für mich oder ich glaube für die ganze Band, darauf baut irgendwie das ganze Konzept auf. Die Texte sind sehr wichtig, deshalb sind die auch außen drauf und das Design, also Bitmap, nennt sich das, diese Art zu drucken und wie die aufgelöst sind, die Fotos auch, die da drauf sind und so. Das war inspiriert von diesen Hygienebeuteln, die man auf Toiletten findet, wo man seinen Tampon reintun muss, wenn man seine Tage hat und den nicht im Klo runterspült, sondern in den Mülleimer tut. Dieses Entsorgungssymbol und so, das ist auch hinten drauf.
Ah, jetzt. Stimmt. Ja, natürlich ein anderes Format, aber ja, stimmt, du hast recht. Ich habe eben noch, habe ich noch so gelesen, okay, Initiative Musik, euer Label, Logo und habe noch kurz überlegt, was heißen die anderen Sachen? Stimmt, du hast recht, da steht quasi dieses Piktogramm für nicht in die Toilette werfen und bitte in den Hygieneeimer werfen. Ah, sehr cool, siehst du, dann wäre das auch geklärt. Sehr schön. Ja, stimmt, jetzt, wenn man es weiß, dann sieht man es sofort. Ja, cool, also wie gesagt, die Texte, ich finde, ich weiß nicht, ob ihr die Review gelesen habt, ich finde, wenn man das Album erstmal so hört, dann denkt man von dem Namen her und auch jetzt von der Aufmachung her, egal ob man jetzt weiß, dass es in einem Tampon-Hygienebeutel nachempfunden ist oder nicht, dann denkt man, da sind erstmal drei, die machen Quatsch. Ist, glaube ich, auch so, aber dann waren zwischendrin so ein paar Zeilen und ein paar Momente und ich erinnere mich auch noch an das Outro, das heißt auch wirklich Outro, der letzte Song, da merkt man dann, da steckt deutlich mehr dahinter, also da sind schon ein paar Überlegungen drin. Wer macht sich denn diese Überlegungen? Machst du, kleine Johanna, dir das, die es dann auch singt oder macht ihr euch die wirklich gemeinsam?
Ganz knallharte Management-Vorgaben von mir. Ich sag der Kleinen, mach mal ein geiles Gitarren-Solo so und dann schnitzelt die da eins raus und dann hat sich das mega krass angehört und ich dachte mir, Alter, du kannst ja Gitarre spielen, das wusste ich ja noch gar nicht. So, dann machen wir jetzt einen Song raus. So, und das nennen wir Auto.
Ja, so ähnlich.
Ja, sprich ruhig, antworte.
Also, ich würde noch hinzufügen, dass, also alle Songs, die jetzt da drauf sind, sind teilweise die bis zu 4 Jahre alt, manche sind erst 1 Jahr alt, also es ist eine Mischung aus Sachen, die sich live bewährt haben, sage ich mal, die dann sozusagen jetzt nach 4 Jahren Bandgeschichte endlich mal festgehalten wurden. Dann ist sozusagen, was so an Metaebenen und so existiert, das ist da, weil es einfach auch so, also wir schon viel Quatsch gemacht haben, aber natürlich auch immer wieder so ein bisschen traurigere Phasen vielleicht hatten oder so ein bisschen nachdenklichere und das schleicht sich dann irgendwie so ein oder ist dann hörbar. Ja, vielleicht kann man es so erklären.
Das heißt, wenn du sagst, die sind jetzt teilweise schon 4 Jahre alt, vor 4 Jahren habt ihr ja eine EP rausgebracht, die hieß, am Anfang war alles scheiße, zu der Zeit sind die dann schon entstanden.
Ja, so um den Dreh. Also mit der EP war ich damals noch mit Mehl zu zweit, waren wir nur ein Duo und auf Tour und da hatten wir natürlich auch schon ein Set, das so eine Dreiviertelstunde lang war, aber wir hatten eben nie die Kohle, alles aufzuzeichnen. Und was dann sozusagen zwischen dieser EP und der Aufnahme des Albums sich so live bewährt hat, was wir gern gespielt haben, was irgendwie einfach funktioniert hat, das hat's dann auf die Platte geschafft quasi. Mhm. Und ein paar von den Songs haben auch schon damals in diesem Set existiert. Und ein paar halt sind dann erst später dazugekommen.
Du hast jetzt auch gesagt, wir, das heißt, die Texte, die Inhalte, über die ihr singt, man kann es so grob umreißen mit Beziehungen, Computerspielen und Rauchen, würde ich das mal sagen, sind so die Hauptthemen. Die kommen jetzt nicht direkt nur von dir, sondern die kommen von euch allen. Das sind Dinge, die euch im Leben irgendwie inspirieren, um solche Texte zu schreiben, die euch passiert sind oder die ihr irgendwo gesehen habt oder so.
Ja, also die ersten Songs sind vor allen Dingen so entstanden, dass entweder ich oder Mel irgendwie mit ein paar Zeilen zur jeweils anderen kam und dann hatte die andere entweder sich spontan eine Idee überlegt, was man da noch hinzufügen kann, oder Mel hat auch immer viel Gedichte geschrieben, auch schon bevor es die Band gab und hatte dann irgendwie noch so Zeilen im Petto, die ich sozusagen dann benutzen konnte, durfte. Ja, richtig gutes Beispiel ist zum Beispiel Gut im Alleine sein, der zweite Song auf der Platte. Die Hook quasi, dieses Ich bin gut im Alleine sein, das kam von mir Und das, was in den Strophen passiert, das ist ein Gedicht, das Mehl schon vor einiger Zeit mal geschrieben hatte.
Ah, okay. Das heißt, ihr setzt euch auch auf einer anderen Ebene oder intensiver mit Texten auseinander. Es ist nicht so, dass ihr euch einfach da hinsetzt, schreibt ein paar Zeilen auf, sondern da wird schon lange dran gefeilt und da hat jemand auch eine Ahnung, wie man solche Geschichten konstruiert, dass sie aufgehen, dass sie passen in so ein gewisses Schema.
Ja, also man kann nie immer für alle Songs gleichzeitig sprechen, aber so ein Hang zum, ja, dass es irgendwie doch auch ein bisschen abstrakt sein darf und vielleicht auch mehrere Ebenen haben soll oder auch zwei Geschichten gleichzeitig erzählen kann, das ist schon gewollt so. Also ich denke da an sowas wie zum Beispiel Unangenehm, was viele als Liebeslied empfinden, was aber eigentlich gar keine romantische Beziehung als Hintergrund hatte, sondern tatsächlich eine familiäre Beziehung von mir oder auch die Beziehung zwischen mir und Mehl so ein bisschen inspiriert wurde. Und das lässt, also ich lasse das gerne offen.
Hm. Ich wollte gerade eine Geschichte erzählen, aber du kannst auch die nächste Frage stellen.
Nee, erzähl doch du mal eine Geschichte. Vielleicht habe ich dann eine Frage zu der Geschichte.
Nee, wegen Texten. Also ich bin ja der größte Fan auch von unseren Texten oder von denen, die halt Mehl und kleine Johanna zusammen geschrieben haben. Und bei zum Beispiel dem Text zu PM, da waren wir halt im Popcamp, das war aber letztes Jahr, und Johanna war nicht so richtig zufrieden mit dem Text. Und ich fand den aber eigentlich geil. Und dann haben wir da aber das erste Mal so ein bisschen darüber gesprochen, was der eigentlich so für uns irgendwie bedeutet. Und der hatte, also jeder in der Band hat das auch so ein bisschen anders gesehen, so die Bedeutung. Mhm. Und das ist aber auch eigentlich cool, dass das so ist, weil das suggeriert natürlich, dass es auch bei den ZuhörerInnen so sein kann, ne? Und dann haben wir uns aber, weil wir so ein bisschen verzweifelt waren, mit Nicolas Müller zusammengesetzt. Und der war nämlich im Popcamp als Dozent für zum Texteschreiben.
Ganz kurz für alle, die nicht wissen, wer Nicolas Müller ist. Das ist ein grandioser Musiker. Ich hoffe, dass ich jetzt den gleichen meine wie ihr, der man von Jupiter Jones kennt. Und die heißt seine neue Platte, seine neue Band? Blau mit einem weißen Hintergrund, mit einem weißen Baum drauf. Wie heißt denn seine Platte, also seine neue Band?
Es gibt doch, also Jupiter Jones gibt's jetzt wieder.
Jupiter Jones gibt's jetzt wieder, genau. Aber er hat doch auch noch eine andere Band, die er dann danach so gemacht hat. Wie heißt die denn? Die ist nämlich auch super. So
du meinst, die er in der Zwischenzeit gemacht hatte?
Genau. Wie heißt die denn?
Von Brücken.
Von Brücken? Genau, von Brücken. Die mag ich auch. Ja, einfach nur, damit
ja,
man...
Ja, die mag ich auch gut.
Damit man weiß, wer das ist.
Ja, ich habe auch auf mehreren Konzerten von Brücken. Ich habe nämlich eine sehr gute Freundin. Hi, Nicole. Die hat mich immer dahin geschleppt, weil die ist auch so ein riesen Nicolas Müller-Fan. Also alles, was er angepackt hat, hat sie großartig gefunden. Und finde ich auch. Also ich bin ihr sehr dankbar, dass sie mich dahin geschleppt hat immer. Ja, dann war das natürlich super geil mit so einer Koryphäe der sehr, sehr guten Textschreiberlinge. Oh Gott, ich köpfe mich selber für dieses Wort, zusammenarbeiten zu können oder den halt mal drüber gucken zu lassen über diesen Text von PM. Und dann haben wir echt irgendwie uns alle ziemlich die Haare gerauft und am Ende entschieden, der Text bleibt so, wie er ist.
Ich finde, es ist so ein guter Text. Schön, dass du den jetzt genannt hast. PM heißt der Song. Das ist im Refrain geht es um Peter Maffay. Deshalb denkt man natürlich, PM steht für Peter Maffay. Steht's aber vielleicht
ja,
auch gar nicht.
Auch.
Ja, gut.
Doch.
Steht für Peter Maffay, ich könnte ja jetzt auch, ich habe ja die Freiheit, es anders zu interpretieren, aber ich finde, das ist so ein typischer Song. Ich will jetzt gar nicht so auflösen, worum es da gehen könnte, aber das ist so ein typischer Song, der immer wieder was andeutet. Dann denkt man, man weiß, worum es geht. Also zum Beispiel denkt man am Anfang, es geht vielleicht um eine typische Abhängigkeit, die Frauen manchmal von ihren Freunden haben, so, dass die quasi sagen, wo es lang geht. Und dann dreht ihr das aber so, in dem Refrain wird es dann wieder lustig, so, bitte find mich cool und stell mir deinen Freund vor, der jemand kennt, dann geht's wieder in so eine andere Richtung, so nach dem Motto, jeder kennt jemanden und ist eigentlich quasi eine große aufgeblasene Bubble. Und ich finde, das gelingt euch so total gut, so diese Assoziationsketten. Und auf einmal kommt ihr dann mit Peter Maffay und auf einmal saß ich da und hab mir überlegt, was ist Peter Maffay eigentlich für ein Gastgeber? Wenn man bei Peter Maffay übernachtet, wie ist der eigentlich drauf? Nervt der einen dann? Singt er einem dann über 7 Brücken, musst du gehen vor und so? Also ihr schafft es total gut und ich finde, es ist in ganz vielen Songs mit sowas einzusteigen, so ein bisschen an der einen Seite zu kratzen und ein bisschen da und man weiß nie so ganz genau, was ihr wollt.
Ja, wir wollten auch in der Tat für unsere Fans rausfinden, wie es ist, bei Peter Maffay zu pennen, haben versucht, das hinzukriegen. und zwar wollten wir den, wir wollten ihn fragen, ob er ein Musikvideo mitspielen könnte und ob er dann, ob wir dann vielleicht so eine Szene drehen können, wo wir dann bei ihm im Haus chillen und er uns dann irgendwie so Frühstück macht oder sowas.
Mhm. Was hat er gesagt?
Nein. Nein, also das ist long story short, wir haben es echt irgendwie hingekriegt über ganz viele Ecken. Dann nochmal danke ans Popcamp auch, wirklich Kontakt zu Peter Maffay zu bekommen. Und ich glaube, er hat auf jeden Fall gehört, den Song. Aber ich glaube, die musikalische Diskrepanz war dann irgendwie da. Also ja, schade. Aber ja, dann hatten wir irgendwie noch vor, Peter Maffay durch Udo Lindenberg zu ersetzen, nachdem er Nein gesagt hat. Aber es hat leider auch nicht geklappt. Und jetzt hat den Job Simon gemacht, ein Kumpel von uns.
Der logische Nachfolger. Peter Maffay, Udo Lindenberg, Simon. Ganz klar. Nee, aber ich kann mir jetzt, also wenn ich mir jetzt den Song in Erinnerung rufe, der ist jetzt, ich könnte mir vorstellen, dass Peter Maffay da vielleicht schon so ein bisschen mitgesummt hat. Und ich, also wenn du jetzt überlegst, wirklich, jetzt, ich habe ja eben gesagt, über sieben Brücken musst du gehen oder hier sein und das war Sommer, war ja auch sehr gitarrenlastig. Also man muss schon sagen, die Gitarre steht sehr im Vordergrund bei euch. Es klingt so ein bisschen wie so aufgepimpte Lagerfeuermusik. Kann man das so sagen?
Ja, finde ich, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, die Einordnung. Ja, die Gitarre, ich glaube, das ist nicht wirklich absichtlich passiert, dass sie so im Vordergrund steht. Ich glaube, das ist einfach meine Star-Allüre und dass ich gerne im Vordergrund stehe.
Ihr habt jetzt aber außer Peter Maffay auch noch so eine Referenz in Computer auf Tim Bensko. Und da bin ich mir auch immer nicht so ganz sicher. Geht's jetzt um, also im Prinzip bei Computer sagt ihr, singt ihr einmal, ich muss nur noch kurz die Welt retten und später dann singt ihr Tim Bensko-Style. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, weiß auch nicht, ob ihr es auflösen wollt, aber geht jetzt um diese, was er eigentlich meint mit, ich will nur noch, muss nur noch kurz die Welt retten, im Sinne von, ich bin überfordert. Also findet ihr das so ein bisschen lächerlich oder geht's um Tim Bensko, um die Person? Oder geht's um Pop im Allgemeinen und das Erhöhen von Pop manchmal?
Ja, alles das. Also ich muss nur noch kurz die Welt retten. War auf jeden Fall mal in einer dunklen Zeit in meiner Jugend, lief das auf Dauerschleife. Und als Tim Bensko so ganz neu auf den Plan kam und ich noch nicht so richtig tief in der Deutschpop-Indie-Bubble unterwegs war und nicht wusste, dass es auch bessere Songwriter als ihn gab und gibt, war ich sehr beeindruckt von diesem Song. Deswegen ist es zum Teil eine Hommage, aber auch im Nachhinein auch nochmal so ein kleiner Seitenhieb vielleicht irgendwie, weil es dann irgendwie nichts mehr Gutes gekommen von ihm. Ich habe meine Meinung geändert. Und ja, also er verkörpert halt irgendwie den Deutschpop-Star für mich so ein bisschen. So der blonde Typ, der da irgendwie so von den Problemen der Millennium-Generation, Millennial, ich trinke schon eine Weinschorle, scheiße Leute. Also er ist für mich auf jeden Fall repräsentativ für populäre Musik, die halt irgendwie viel gehört wird in Deutschland. Und Peter Maffay hat auch eine ähnliche symbolische Bedeutung, aber eher noch auf einer größeren Skala, weil er ist halt so ein Rock'n'Roll-Star irgendwie. Also mit so vielen Platten in den Charts und mit einfach irgendwie ja so einer Musikbusiness-Erfahrung, die ist, glaube ich, auch irgendwie, ja, das ist so übelst episch. Und Tim Bensko ist so der ganz kleine Bruder.
Also kann man sagen, das ist so eine Mischung vielleicht aus Nostalgie und auch ein bisschen Irritation darüber, dass man es selbst mal gut fand und dass das so viele andere gut finden.
Ja, und es ist auch ja, halt nochmal so, es ist ja immer einfach, sich so ironisch über sowas drüber zu stellen. Ich glaube, das machen wir manchmal auch ganz gern. Aber dadurch, dass es diesen wahren Kern hat, dass ich das auch wirklich mal gut finde, finde ich es auch wieder okay, dann so ironisch darüber zu reden, weil wenn irgendjemand dann rummeckert, dass man abgehoben ist, kann man immer noch sagen, du, ich kann den Song immer noch auswendig und auf Gitarre spielen. Es ist ein sehr schönes, ambivalentes Verhältnis. Und ja, das wird da so zelebriert.
Ich glaube, ich habe das schon mal in der Folge erzählt. Und zwar hatte ich das mit Maffei, also mit der Band Maffei, dass ich irgendwie, ich wollte so spaßeshalber irgendwas in der Insta-Story über die verlinken und hab dann nach Peter Maffay Song, also sowieso kommen immer Peter Maffay GIFs rein, wenn ich was über Maffay poste, weil ich es halt total witzig finde, wie Maffay, Peter Maffay so da steht mit seiner Lederjacke. Und dann habe ich nach einem Song gesucht und dann bin ich so durch, ah, den kenne ich. Und auf einmal hat sich in meinem Hirn so irgendwie so eine, wie so eine Warnstimme so, du kennst diese Songs alle. Und dann so, und du findest die eigentlich auch fast alle gut. Weil das war wirklich, also ich bin wirklich durch die harte Schule gegangen zu Hause. Peter Maffay, Eros Ramazzotti, Kelly Family, ich hab's komplett drauf. Und das ist wirklich, ja, so eine Mischung aus peinlich, aber irgendwie auch, naja, so ist es halt.
Ja, viele verbuchen das dann so unter Guilty Pleasure, aber ich finde, das trifft es nicht richtig. Weil, also erstmal ist ja auch ein Spruch, den ich sehr supporte, there's no guilt in pleasure. Aber auch, also es ist irgendwie so ein grundsätzliches Respekt irgendwie vor der Leistung, so einen Hit vor sich zu haben und gleichzeitig diese Abneigung dagegen, einen Hit vor sich zu haben. Und ja, damit muss man irgendwie klarkommen.
Ich finde jetzt gerade, weil wir es jetzt vorhin über Jupiter Jones hatten, ist ein super Beispiel dafür, was du unter Umständen da, also da war es immer so, die hatten ja diesen Hit Still und ich habe die auch schon vorher gemocht und mochte ganz andere Songs von denen und das Schlimme ist, glaube ich, immer, wenn es auf so ein gewisses Level kommt und du dann weißt, was der Künstler da reingibt und dass er das gerade jetzt im Fall von Nicolas Müller auch zu 1000% ernst nimmt und dann steht da so eine Meute und die nimmt es dann vielleicht nicht so ernst, dann entsteht immer so eine Diskrepanz und das macht einen dann, glaube ich, auch so sauer. Dass man dann irgendwie denkt, auf der einen Seite, wieso wissen die jetzt nicht zu schätzen, was da für eine Leistung von ihm drinsteckt? Und auf der anderen Seite, wieso mögen die das alle? Da steckt doch gar nicht so viel Leistung drin. Das ist halt ja nicht kalkulierbar, wann so ein Song letztendlich aufgeht und was die damit machen. Ne? Es gibt bestimmt auch Leute, die brechen in Tränen aus, wenn die tiefer hören von Peter Maffay. Das eigentlich ein ziemlich vulgärer Song ist, wenn man es mal ganz genau
nimmt. Den kenne ich gar nicht.
Ja, ich kann dir mal den Text vor. Ich suche dir mal den Text raus und dann weißt du schon, worum es geht. Also laut ihm geht es, glaube ich, ich lese dir mal vor. Diese Hitze tut so gut, schmelzen und zergehen, Süden, Sonnenglut, Zeit bleibt stehen. Dann irgendwas bla bla, wilde feuchte Lage, Haut an Haut und dann kommt der Refrain und der heißt, nie war ich tiefer, nie tiefer, tiefer bei dir, spür mich und halt mich und lass mich los, Baby. Ich weiß nicht.
Baby, ja, also das Sex on the Beach ist das.
Ich würde mal sagen, also das war schon so, war schon alles so ein bisschen pornös, was der früher gemacht hat. Ja, und es gibt vielleicht Leute, die gehen da voll drauf ab und finden das total, fangen da an zu heulen. Lass mal über eure Texte noch reden. In dem Song Computer, und zwar gibt's da eine Zeile, beziehungsweise sind eigentlich nur drei Wörter, und zwar ist es, ich spiel Ego-Shooter. Da braucht man jetzt auch nicht so viel rein zu interpretieren, was das heißen kann, aber spielt ihr denn wirklich gerne Computer und unter anderem auch Ego-Shooter?
Ich nicht, Johanna.
Ich auch nicht. Ja, ich hatte in meiner Jugend so eine kleine WoW, World of Warcraft Phase und auch irgendwie so ein Level 40 Magier oder sowas. aber ich glaube, dass ich... Also mein Freund würde mich jetzt killen für die Aussage, dass ich nicht genau weiß, ob das die Definition von einem Ego-Shooter schon ist. Ich glaube nicht.
Nee. Okay, cool. Weil die nächste Frage wäre gewesen, drei Computerspiele, die euch spontan einfallen. Aber wenn ihr keine Computerspiele spielt, dann wahrscheinlich keins, oder? Habt ihr nie
gemacht? Ja, Candy Crush. Ich habe früher... das Harry Potter Computerspiel, aber ich bin nie übers zweite Level hinausgekommen. Ich habe unglaublich Angst gehabt die ganze Zeit, diese gruselige Mucke und dann geht man in so einen dunklen Gang rein und es kann dir eigentlich in dem Spiel auch nichts passieren, außer so Gnome, die dir deine Bertie-Bots Bohnen abnehmen, aber ich konnte es halt nicht aushalten. Deswegen habe ich auch noch nie ein Computerspiel durchgespielt tatsächlich.
Cool, wäre interessant zu wissen, was Psychologin oder Psychologe dazu sagt. Ich habe da in letzter Zeit öfter drüber gesprochen, weil ich irgendwie wieder Konsolen für mich entdeckt habe, beziehungsweise wieder so ein bisschen damit angefangen habe. Und dann ist mir eingefallen, dass ganz viele Leute in meinem Umfeld das wirklich gar nicht spielen können, weil die sich entweder überhaupt nicht räumlich orientieren können, also die laufen dann immer gegen die Wand, oder dass die halt wirklich das nicht ertragen können, wenn die irgendwie sterben. Also dass das für die dann zu nervenaufreibend ist.
Ja, ich bin eine davon auf jeden Fall.
Ja, und ich glaube auch, dass man halt eine krasse Hand-Augen-Koordination braucht, gerade für Ego-Shooter. Also mein Freund spielt zum Beispiel Hand-Showdown. Und manchmal gucke ich mir das an, was er da so macht. Und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt, wie lange ich denn brauchen würde, um auf seinem Level mit ihm mitspielen zu können, um halt Zeit mit ihm verbringen zu können. Und dann hat er halt... hat halt geantwortet, 10 Jahre.
Oh, das war aber jetzt schon der Text fürs nächste Album, ne? Wie lange brauche ich, um mit dir mithalten zu können beim Ego-Shooter-Spiel? Das ist irgendwie eine coole Metapher.
Ist ja auch so cute, dann, um mit dir Zeit zu verbringen.
Ja, genau, um mit dir Zeit zu verbringen, genau. Aber ich glaube, da hat er auch ein bisschen übertrieben. Also, das ist, glaube ich, echt Übungssache. Das kannst du bestimmt schneller lernen. Kommt aber auch, ich glaube, das ist echt Veranlagungssache, und wenn man das irgendwann mal angefangen hat, dann spielt man das, glaube ich, sein Leben lang.
Ja, aber ich glaube, da muss man auch so als Kind angefangen haben, und ich bin ja auch schon jetzt über 30. Ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Also ich glaube, das mit den 10 Jahren wird dann schon passen, auch so, wenn man sich auch so mal seine Bildschirmstunden hochrechnet, dann kommt das ungefähr hin, fürchte ich.
Okay, also Ego-Shooter Queens werdet ihr keine mehr. Gut, dann hätten wir das abgehakt. Eine Zeit, die ich mir auch noch aufgeschrieben habe, die fand ich total schön, und zwar ist die ist in Gut im Alleinesein. Du bist wunschlos, doch nicht glücklich. Das ist richtig so ein Satz, wo man sich denkt, irgendwie macht einen sofort traurig, weil ich glaube, dass das echt auf sehr viele Leute zutrifft, dass sie gar keine wirklichen Wünsche haben. Habt ihr Wünsche? Konkrete, wie sieht es bei euch aus? Oder ist es vielleicht aus so einer Situation entstanden, dass ihr gemerkt habt, scheiße, ich weiß gar nicht, was ich mir wünsche?
Also wir haben, glaube ich, also ich habe viele konkrete Wünsche. Also es gibt da so ein Reverb-Pedal, das ich gerne noch für meine Gitarre hätte. Und ein Bandbus zum Beispiel.
Oh ja, ein Bandbus.
Die Line ist tatsächlich auch von Mehl, und ich glaube, die stammte aus einem Gedicht. Ich glaube, sie selber könnte das jetzt besser erklären, wie sie dazu gekommen ist. Meine persönliche Connection dazu ist auch viel dieses irgendwie so, ja, privilegiert zu sein und eigentlich schon ziemlich viel, also ein ziemlich gutes Leben zu führen und trotzdem nicht zufrieden zu werden. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, echt ein Gefühl, das, glaube ich, alle kennen, oder? Ja.
Ja, total. Gerade aktuell merkt man das, glaube ich, extrem, dass manche Leute ein bisschen zu privilegiert sind. Ja, aber das ist dann wieder auch so. Also wie gesagt, muss man jetzt wirklich nochmal betonen, für alle, die vielleicht jetzt diese Platte nicht anhören, weil sie denken, die ist bestimmt albern oder so, wenn das schon so heißt, wenn einer lügt, dann wir. Ich finde, die ist gar nicht so albern. Also so, sie ist sehr unterhaltsam, und wie gesagt, man hat so das Gefühl, man snackt jetzt irgendwie sowas weg, und dann merkt man aber, nicht nur inhaltlich, auch musikalisch, dass da schon sehr viele kleine Details sind. Also manches davon gefällt mir, manches davon gefällt mir nicht. Also zum Beispiel das Metallophon oder doppelter Gesang, was man da meint zu hören, das gefällt mir gut. Mit dem Autotune hatte ich so ein bisschen meine Probleme, oder mit dem Vocoder, was auch immer ihr da benutzt habt. Ich habe jetzt heute nochmal die EP gehört. Da habt ihr es auch ein bisschen gemacht, aber ich glaube nur bei einem Song.
Ja.
Warum habt ihr das gemacht? Wir haben gerade vorhin kurz über Haiti gesprochen. Die macht das auch. Die macht das toll.
Haiti.
Deswegen, weil Haiti das macht. Das kann man so stehen lassen.
Nicht nur Haiti. Also witzigerweise haben wir vor 2 Wochen oder 3 Wochen in Hamburg das allererste Mal gezockt im Gängeviertel. Und zufälligerweise waren Menschen da, die sich auch sehr viel mit Sound und so auch in ihrem Studium auseinandersetzen. Und ich habe einfach die großartigste Diskussion erleben dürfen über Autotune ja oder nein auf unserem Album oder nicht. Diese Diskussion hat mich nochmal darin bestärkt, dass das weiter drin bleiben muss, eben weil es so geil einfach alles spaltet.
Ja, polarisiert einfach, ja.
Und also es gab halt eine Fraktion, die das genial fand und ja, gesagt hat, dass das einfach auch ein wichtiger, also ein einer der Gründe war, weshalb sie es so gut fanden. Und dann eben auch eine Fraktion, die gesagt hat, das wäre überhaupt nicht nötig und es würde auch ohne funktionieren. Und also zu meiner persönlichen Geschichte, ich habe im Campusradio gearbeitet, 2015 oder 16 muss es gewesen sein, ich glaube 15, und da wurde uns die Platte von einem Künstler zugespielt, den ich jetzt hier nicht promoten will, weil ich nicht mehr Fan von seiner Person bin, aber damals dieses Album oder dieses Mixtape, das da reinkam, das bestand eigentlich nur aus Autotune. Danach wollte ich unbedingt auch so ein Gerät. Und dann kam natürlich auch noch Haiti in mein Leben und ich bin auf jeden Fall Ultra der seit City-Tarif und deshalb ist es eigentlich, also es wird auf jeden Fall weiter Thema bleiben, der Autotune in der Band, aber es wird sich musikalisch auch noch was verändern jetzt in nächster Zeit, deshalb wird es auch noch interessant, inwiefern sich das dann neu einfügt irgendwie in das Bandkonzept, wenn es nicht mehr so, ja, gitarrenlastig vielleicht ist oder andere Art von Gitarre, dann hört sich der Autotune auch direkt natürlich ganz anders an.
Du hast jetzt gesagt, du bist Ultra der, wolltest wahrscheinlich sagen Fan, ne?
Ja, genau.
Genau. Okay. Ja, also ich finde, das ist gar nicht, ich glaube, ich habe geschrieben, ich hätte es nicht gebraucht, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Ich hätte es nicht gebraucht. Natürlich wäre es auch ohne gegangen. Ich glaube, es lag, glaube ich, an der Taktung auch und dass man einfach in manchen Momenten, aber das ist natürlich wirklich Geschmackssache, in manchen Momenten hat es saugut gepasst und in anderen Momenten war ich so, dass ich dachte, nee, da hätte ich es jetzt nicht gebraucht oder vielleicht so, jetzt zwei Songs hintereinander. Also ich glaube, damit könnte man schon voll viel, wenn jemand Ahnung davon hat, keine Ahnung, was man dafür studiert haben muss oder was man dafür können muss, dass er dann die Person einfach weiß, okay, jetzt machen wir den Song vielleicht besser auf die 6 statt auf die 3, weil da hatten wir jetzt gerade schon was mit so starken Autotune oder so. Ich glaube, da dran lag es eher bei mir.
Ja, es kann auch sein.
Also so grundsätzlich würde ich es auch auf keinen Fall komplett weglassen, weil es hatte an total vielen Stellen hat es voll gut gepasst.
Ich wollte auch noch hinzufügen, weil du eben die ganzen auch musikalischen Details und so vom Album erwähnt hast. Wir haben noch gar nicht erzählt, dass unser Produzent Kay, der das Album gemacht hat, natürlich auch da einen erheblichen Beitrag zu geleistet hat, dass sich das musikalisch so fresh anhört, wie es das jetzt tut. Und da wollte ich auch nochmal Shoutouts an Coal Mine Studios in Bochum geben. Das war nämlich auch das erste Album, das Kay jemals gemacht hat. Auf jeden Fall, zum Beispiel das Metallophon war eine seiner Ideen, ja, das irgendwie mit einzubauen.
Und das hat es auch wirklich voll rausgerissen, solche kleinen Details, die es echt besonders gemacht haben. Gerade jetzt im Vergleich, wenn man jetzt die EP nochmal hört, im Prinzip so die Art zu texten, die Art, wie die Songs voranschreiten und so, finde ich, ist ähnlich, ist natürlich auch ausgefeilter, aber man merkt, dass da einfach jemand Hand an den Sound gelegt hat und wusste, okay, da könnte man noch ein bisschen was drehen, da vielleicht noch was drunter legen, hier so ein Halt drauf und so. Ihr habt jetzt schon ein paar Mal erwähnt und das war unter anderem, also wir wollten uns ja schon viel, viel vorher treffen. Ich glaube, oh Gott, vor der Veröffentlichung von der Platte noch wollten wir uns schon treffen, um einen Podcast aufzunehmen. Dann bin ich krank geworden und ihr wart dann wieder sehr, sehr lange im Popcamp. Vielleicht könnt ihr da mal was erzählen, was ihr da gemacht habt und was ihr da gelernt habt oder anderen Leuten beigebracht habt vielleicht.
Also das Popcamp ist so ein High-Level-Band-Coaching vom Deutschen Musikrat. Und es werden also jedes Jahr so ungefähr 100 Bands nominiert und 5 Bands kommen dann in dieses Popcamp und bekommen halt in 3 Arbeitsphasen so Coachings angeboten und dann ist man in so, also in unserem Fall war das dann das Musikbildungszentrum Südwestfalen und da hatte dann jede Band einen eigenen Proberaum und dann waren da halt, war die Creme de la Creme der Musikindustrie irgendwie da und hat halt mit dir abgehangen und im Proberaum. Und zum Beispiel war in dieser Phase jetzt, wir waren dann ja ohne Schlagzeugerin da, hatten aber ein Schlagzeug dabei und dann hat der Florian Eilers uns gerettet und hat irgendwie 2 Tage bei uns im Proberaum Schlagzeug mit uns gespielt, damit wir halt irgendwie unsere Songs üben können und weiterschreiben können und so weiter. Florian Eilers ist ja einer von Das Pack von früher. Mhm. Und du hattest uns ja beim letzten Mal auch mit Das Pack verglichen, glaube ich.
Mhm. Du hast recht, ich habe euch mit Das Pack verglichen. Stimmt. Das ist auch wirklich so. Das fällt mir jetzt wieder ein, jetzt wo du es sagst. Und hat auch sehr viel immer gelebt von Pensens Gelaber und aber auch von so einem vermeintlichen Improvisieren, das aber auf Können irgendwie. Also habt ihr Das Pack dann mal gehört danach?
Nee, habe ich tatsächlich vergessen, aber Johanna kennt das Pack.
Ja, ich war auch auf ganz vielen Gigs damals. Also es war so in meiner Peer Group mit 17 war das schon das große Ding, ne? Das Pack auf jeden Fall.
Und ganz am Anfang mit Florian Eilers, dann, wenn du ihn von daher kennst, von ganz früher, dann ist es der, den ich meine. Mhm. Genau, und danach hat er nämlich, hat Pensen nämlich mit jemand anders was gemacht. Und jetzt gibt's wieder eine neue Das Pack-Platte, die steht aber jetzt schon seit einem halben Jahr oder so auf Halde. Da hat er irgendwie gesagt, nee, die kommt jetzt doch noch nicht raus. Naja, erzähl doch mal, was hat der Florian Eilers euch denn so, was hat er euch denn beigebracht oder was hat er dann gemacht?
Also, wir haben ja noch mehr Songs als die, die auf der Platte sind und auch ein paar neue geschrieben in letzter Zeit und zwei davon konnten wir dann mit ihm am Schlagzeug so ein bisschen, ja, ausformulieren, das Arrangement verbessern. Und
ja, und also Florian Eilers ist ja auch ein extrem guter Bassist. Der hat mir dann am Bass super viel beigebracht. Also ich glaube, das waren die krassesten Bassstunden meines Lebens. Und ja, es ist auch, also ich bin, hab da einen guten Sprung gemacht, muss ich sagen. Das war schon echt top.
Ich verfolge das ja so ein bisschen über euren Instagram-Account, was ihr so macht, und sehe dann auch, dass ihr selbst Schulungen gebt oder Workshops, Vorträge halt erhaltet und so. Das finde ich total gut. Weil im Prinzip das, was du jetzt eben gesagt hast, klar, man kommt alleine schon ein Stück voran, aber ist jetzt halt nicht jeder. Keine Ahnung, Helge Schneider, und selbst Helge Schneider hat sich auch von anderen was zeigen lassen. Also irgendwie, wie du jetzt gerade gesagt hast, so Dinge bringen einen dann letztendlich doch wohl am meisten weiter, wenn jemand anders dann seine Erfahrung mit einem teilt. Was gebt ihr denn dann weiter, wenn ihr jetzt diese Workshops und wenn ihr irgendwo Vorträge halt, über was redet ihr dann? Über das Label machen oder auch über eure Band?
Also das kommt drauf an, für was man halt gebucht wird. Der letzte Workshop war in der Tat über das Label machen. Wie funktioniert das? Dann können wir natürlich erzählen, wie wir das gemacht haben, aber ja, viel geht auch darum, halt, wie die Musikindustrie generell halt irgendwie funktioniert, und da ist ja zum Beispiel mega wichtig, eben Kontakte zu haben und halt Leute zu haben, die sich Zeit nehmen für dich und die sich das vielleicht mal anhören und sagen, ja, das ist wirklich gut, ne? Das kann dich so krass weiterbringen. Das ist ja auch eine Sache, die du das letzte Mal gesagt hast, dass sich immer noch Bands bei dir bedanken dafür, dass du irgendwann mal eine Rezension geschrieben hast und das halt irgendwie gut fandest. Ne? Hm. Und da so ein Feedback zu bekommen, ist so Gold wert in einer Phase von einer Band, wo man so ganz viel erstmal ja im eigenen Dunst so rumprobiert und erstmal keine Rückmeldung bekommt von außen.
Es ist ja wirklich, ich überlege jetzt gerade, wann wir miteinander gesprochen haben. Das müsste vielleicht so, das war so im Mai ungefähr, da haben wir miteinander gesprochen. Und im Prinzip haben wir sehr viel über das Label geredet, aber da war jetzt vieles noch in Aussicht. Und dann habt ihr jetzt wirklich rausgehauen. Ich habe leider noch nicht alles gehört, was ihr da veröffentlicht habt. Was mir immer wieder unterkommt, ich weiß nicht, ob man Gigolotiers sagt. Ich glaube, es heißt so, ne? Mhm, das ja. Kommt mir immer wieder unter, habe ich mich aber noch nicht damit intensiv befasst. Dann habt ihr L rausgebracht. Ihr habt eure eigene Platte rausgebracht. Ihr habt noch eine Platte rausgebracht, die mir jetzt auch nicht reinfällt.
Lumescent, genau.
Und Riot Spears. Also innerhalb von so kurzer Zeit, so viele Platten. Kommt da noch was in diesem Jahr oder seid ihr jetzt erstmal erschöpft?
Ja, in der Tat. Also jetzt am 19.11. kommt die erste Single von Lua, You Pulled Me In. Eine Jazz-Pop Band, die zum Teil auf Portugiesisch singen und zum Teil auf Englisch. Und ja, die veröffentlichen Anfang des Jahres dann den Rest. Und im März gibt's dann auch deren Platte. Und jetzt Breaking News. Wir signen gerade Kapatult, auch eine richtig geile deutschsprachige Popmusikband. Und da kommt auch Mitte Januar, die erste Single, die da heißt Michelle Obama, und die kommt am 17. Januar, weil da nämlich Michelle Obama Geburtstag hat.
Mhm. Kapatult, nicht Katapult, Kapatult. Hast du gesagt?
Genau, ja.
Ah, okay, interessant. Und ihr habt auch sau viele Live-Veranstaltungen organisiert, was ja, wir hatten auch beim letzten Mal darüber gesprochen, dass es gar nicht so einfach ist. Jetzt habt ihr das sogar noch während der Pandemie gemacht. Also auf mich hat es jetzt so gewirkt, als ob ihr in dem letzten halben Jahr voll die 7-Meilen-Stiefel losgerannt seid. Also erst war irgendwie so, ja, wir machen ein Label und ja, also es klang so ein bisschen so, ja, mal gucken, was da jetzt kommt. Und ihr habt abgeliefert, kann man echt nur sagen.
Jetzt, Dankeschön.
Ja, auf jeden Fall. Also ich verfolge das, was ihr macht und finde es auch alles total spannend. Aber irgendwie habe ich auch den Eindruck, wie jetzt bei euch, man muss das schon, es ist keine Musik, die man jetzt, weiß nicht, mal sich so nebenbei reinzieht, finde ich. Also auch jetzt bei Elle mit diesem langen Video, das dann irgendwie ein Krimi ergibt und so. Also da wird sich schon sehr viel Mühe gegeben, jetzt von Seiten der Bands auch, da was Gescheites abzuliefern.
Absolut, ja.
Jetzt habt ihr eben schon angedeutet, ihr habt noch ein paar Songs auf Lager. Das heißt, nächste Platte steht schon so gut wie, oder wie sieht's aus jetzt?
Zwei Songs brauchen noch viel Arbeit und einen muss ich auch noch schreiben oder müssen wir noch schreiben, aber es gibt auf jeden Fall schon einen Termin, an dem aufgenommen wird und das ist nächstes Jahr im Februar irgendwann. Ja, bis dahin sind noch ganz viel aufregende Sachen zu machen. Also wir spielen noch 3-4 Gigs dieses Jahr.
Ja.
3 Gigs. Dann, ja, doch 4 Gigs. Und dann ist da ja noch die offene SchlagzeugerInnen-Frage irgendwie. Die
Linda, wenn du das jetzt hier hörst.
Und ja, und dann eben, also Studiozeit war auch schon, das, als wir das Debütalbum aufgenommen haben, intensiv und wird jetzt, glaube ich, auch nochmal intensiver, weil ja, wir auch wieder dank des Popcamps zwei sehr hochkarätige Produzenten als Support haben und ja, da bin ich, also habe ich auch ein bisschen Respekt, sag ich mal.
Sagen wir mal so, also Album, also Titel bis jetzt, Arbeitstitel von der EP ist Betrug in den Charts.
Sehr gut, sehr gut. So was ganz Fantasievolles, das total überhaupt gar nicht der Realität entspricht.
Ja, Nomen est Omen, sag ich immer.
Ja, der Arbeitstitel basiert auf, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt das weibliche Pendant von den 3 Fragezeichen, das sind die 3 Ausrufezeichen.
Nee, und die kenn ich nicht.
Die sind auch 3 Detektive. Und die haben aber nur diese nervigen Fälle, von denen irgendwie die Produzenten denken, dass das Mädchen interessiert. Zum Beispiel irgendwie Skandal auf der Promi-Hochzeit und eben auch, es gibt eine Folge, die heißt Betrug in den Charts.
Aber da fällt mir gerade ein, von wegen, weil du jetzt gesagt hast, 3 Ausrufzeichen. Bei den 3 Fragezeichen ist ja einer, nämlich Bob, der für Recherche und Archiv zuständig ist, wie er immer selbst sagt, der ist ja, arbeitet nebenbei in einem Musikshop und,
ja,
der heißt zufälligerweise Sex Sandler. Das ist ja auch so.
Ja, der stimmt, der sein Boss oder so.
Richtig.
Ne?
Außer wenn man sich überlegt, sogar in den Hörspielkassetten für Kinder kommt doch mal so ein bisschen hahaha, Sexhändler. Aber nur Spaß, natürlich gar nicht so gemeint. Eigentlich nur widerlich, wenn man sich das überlegt.
Ja, der Name, jetzt erst, wo du es sagst, fällt es mir auf, aber es stimmt schon. Und es gibt ja auch mehrere Folgen von den 3 Fragezeichen, in denen irgendwie Musik eine Rolle spielt. Ich habe erst letztens zum Einschlafen eine gehört, wo nämlich eine Supportband von einem mega bekannten Act irgendwie so ein krummes Ding dreht, um bekannt zu werden. Und die das dann auch so intern, diesmal ohne Inspektor Cotta, lösen, damit die Supportband wirklich ihren Fame bekommt.
Ah, ist das eine relativ neue? Kann das sein?
Ja, die ist irgendwann aus den 2000ern, glaube ich.
Ja, okay. Es gibt nämlich auch eine mit Fettes Brot. Und da sagt nämlich der Rabe immer, Fettes Brot! Fettes Brot! Und deswegen gab es nämlich auch auf der Fettes Brot-Platte, deren Name mir jetzt gerade nicht einfällt, gab es auch ein Intro mit den 3 Fragezeichen. Ja, warte, ich sag dir, wie das heißt. Kannst du gleich.
Ich bilde mir eigentlich ein, alle 3 Fragezeichen-Folgen zu kennen, aber ich. Also, das kenne ich jetzt wieder doch nicht. Ich muss noch mal von vorne.
Also ganz ehrlich, wenn wir uns treffen, dann werden JB und ich noch das Wandsitzen nachholen. Ich bin jetzt nämlich gerade am Plänken und die kleine Johanna und ich werden uns im 3 Fragezeichen, aber nur die ersten 110 Folgen abfragen lassen. Ich bin da auch wirklich so schon fast Bastian Pastewka-Level. Wenn du mir einen Satz zeigst, eigentlich total krank, aber wenn du mir so einen Satz zeigst, dann kann ich dir sagen, ah, das war von der, also zu, nicht vielleicht den Titel, aber so, ah, die Folge, wo die hier. So. Wir sind schon auch fast am Ende. Das heißt, ihr macht eine neue Platte, ihr veröffentlicht vielleicht im nächsten Jahr was, mit eurem Label geht's voran, eurem Sound bleibt ihr treu, nur mit ein bisschen paar kleinen Kniffen und Tricks, die ihr im Popcamp von den Jurorinnen und Juroren gelernt habt. Aber Die wichtigste Frage steht natürlich noch aus. Ihr wisst, wie sie lautet, oder?
Ich weiß nicht.
Und wann wir reich werden?
Ironie oder Schicksal?
Hat Marek Lieberberg sich bei euch gemeldet?
Nee, aber wir haben ja jetzt gehört, dass Marek Lieberberg auch im Ruhestand ist. Also, was? Dass es gar nichts mehr bringen würde, mit ihm zu telefonieren. Und jetzt suchen wir nach Pendants zu Marek Lieberberg. Also, wenn du jemanden kennst.
Der jemanden kennt.
Ja, André Lieberberg, sein Sohn, würde ich mal sagen, der übernimmt doch den Bums garantiert, oder?
Ja, aber ich habe jetzt auch gehört, dass bei diesen ganzen großen Festivals, zum Beispiel auch dem Frequency Festival, die auch schon wieder ein richtig beschissenes Line-Up haben, auch Eventim das Booking macht. Das heißt, wir müssten mal mit jemandem von Eventim sprechen vielleicht.
Mhm. Habt ihr euch schon bei Caroline Kebekus gemeldet, die doch
Rock am Ring.
Ring am Rock. Auf jeden Fall eine coole Gegenveranstaltung. Meldet euch doch mal bei der, falls ihr das hört. Bestimmt.
Ja, also wir haben davon schon gehört und wir waren auf der Website, aber irgendwie steht auf der Website noch nicht, wie es weitergeht. Aber Caroline, wenn du das jetzt hörst, wir würden gerne mitmachen, helfen, wie auch immer. Wir können vieles.
Wir können spielen.
Und wir können auch Bands vorschlagen.
Und rauchen.
Ja.
Nur keine Ego-Shooter spielen, sonst können wir alles.
Ja, das ist richtig.